Viele Christen kennen das Gefühl, gleichzeitig geliebt und doch innerlich ständig unter Leistungsdruck zu stehen, als müssten sie Gott durch eigenes Tun beeindrucken. In der Bibel begegnet uns jedoch eine erstaunliche Wende: Gott wollte sein Volk nicht dauerhaft unter die strenge Aufsicht des Gesetzes stellen, sondern in eine reife, vertraute Beziehung als Söhne und Töchter hineinführen. Der Weg von der Vormundschaft des Gesetzes hin zur Freiheit der Sohnestellung zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament und berührt zutiefst, wie wir heute mit Gott leben. Vom Vormund des Gesetzes zur reifen Sohnestellung. Wenn Paulus das Gesetz mit einem Vormund vergleicht, nimmt er ein Bild aus der antiken Familienwelt auf. Ein unmündiger Erbe hatte zwar Titel und Anspruch, aber in seinem Alltag stand er unter strenger Aufsicht. Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So zeichnet das Gesetz die Sünde nach, grenzt ein und bewahrt, doch es ist nur eine Übergangsordnung. Es schützt das Kind, kann es aber nicht erwachsen machen. Gottes Ziel ist nie beim Vormund stehen geblieben, im Hintergrund der Geschichte Israels steht immer der Vater, der auf den Tag wartet, an dem sein Kind als Sohn vor ihn treten kann. Nach der gesamten Offenbarung des Neuen Testaments besteht Gottes Ökonomie darin, Söhne hervorzubringen. Die Sohnschaft ist der Brennpunkt von Gottes Ökonomie, von Gottes Haushaltung. Gottes Ökonomie ist die Austeilung seiner selbst in sein auserwähltes Volk, um es zu seinen Söhnen zu machen. Die Erlösung Christi hat das Ziel, uns in die Sohnschaft Gottes hineinzubringen, damit wir das göttliche Leben genießen. Es ist nicht Gottes Ökonomie, uns zu Gesetzeshütern zu machen, die die Gebote und Satzungen des Gesetzes befolgen, das nur zu einem vorübergehenden Zweck gegeben wurde. In der Fülle der Zeit tritt dieser Wendepunkt ein, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn aus, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, unter Gesetz, damit wir die Sohnschaft empfingen. Der Sohn kommt selbst unter die Vormundschaft, um sie von innen her zu erfüllen und zugleich zu beenden. Die Erlösung Christi zielt nicht darauf, bessere Gesetzeserfüller zu züchten, sondern Söhne hervorzubringen, die an Gottes eigenem Leben Anteil haben. Schon in 1. Mose ist zu sehen, dass Gott nicht Diener, sondern Menschen nach seinem Bild und Gleichnis wollte, die mit ihm Gemeinschaft haben und seine Herrschaft repräsentieren. Wenn das Neue Testament von Vorsehung, Bestimmung und Erbe spricht, geht es um diesen Gedanken, und wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erben. Damit gewinnt die ganze Frage des Gesetzes eine neue Tiefe. Es geht nicht zuerst um Moral, sondern um Reife. Das Gesetz kann Verhalten regulieren, aber es kann kein Leben einpflanzen. Der Geist der Sohnestellung löst die Vormundschaft ab, weil er uns genau dieses Leben vermittelt, das Leben des Sohnes, das in uns heranreift, bis wir nicht mehr wie Sklaven aus Angst handeln, sondern wie Söhne aus Vertrautheit mit dem Vater. Wer an Christus glaubt, wird in ihn hineingetauft und hat Christus angezogen. Das heißt, die alte Rolle des Unmündigen, der sich ständig an äußere Regeln klammert, wird abgelegt, stattdessen tritt die Würde dessen hervor, der als Sohn im Haus des Vaters lebt. Diese Sicht verändert, wie wir unser Christsein verstehen. Es wird nicht länger von Pflichterfüllung her gedacht, sondern von Beziehung. Gottes Ökonomie besteht darin, sich selbst in sein auserwähltes Volk auszuteilen, um aus Menschen Söhne zu machen, die sein Herz kennen und sein Erbe tragen. Dieser Weg umfasst auch Zucht, Begrenzung und schmerzhafte Enthüllung der Sünde, doch all das bleibt Mittel, nicht Ziel. Wer sich in der Geschichte Gottes erkennt, darf innerlich aufatmen: Du bist nicht für eine endlose Kindheit unter Aufsicht bestimmt, sondern für die reife Freiheit eines Sohnes. In dieser Gewissheit wachsen Vertrauen, Mut und eine stille Freude, die weiß, der Vater selbst ist auf meinem Weg zur Reife engagiert und hält das Erbe in Christus für mich bereit. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Die Einsicht, dass die Vormundschaft des Gesetzes einem väterlichen Erziehungsplan dient, nimmt dem Gesetzlichen die Schwere und gibt der Sohnschaft Farbe und Wärme. Wer sich als von Gott gewollter Erbe sieht, betrachtet Zucht und Begrenzung nicht mehr als endgültiges Urteil, sondern als vorbereitende Fürsorge. So entsteht ein Lebensstil, der Christus als angezogenen Sohn lebt und Schritt für Schritt in die Freiheit hineinwächst, in der das Erbe nicht mehr Theorie bleibt, sondern zur erlebten Wirklichkeit mit dem Vater wird. Der Geist des Sohnes, Gottes Leben in unseren Herzen. Die Sohnschaft, von der Paulus spricht, ist kein bloßer Rechtsstatus in einem himmlischen Register. Sie wird zur inneren Wirklichkeit, weil Gott selbst in seiner Zartheit einen Weg in unser Innerstes gefunden hat. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Dieser Ruf kommt nicht aus angelerntem religiösem Vokabular, sondern aus einem neuen Zentrum des Lebens. Der Geist des Sohnes bringt die Beziehung, die der ewige Sohn zum Vater hat, in unser Herz hinein. Er ist der Geist des Lebens, von dem es heißt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In 4 Stunden und 6 Minuten erklärt Paulus, weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Gottes Sohn ist die Verkörperung des göttlichen Lebens. Daher ist der Geist von Gottes Sohn der Geist des Lebens. Gott gibt uns seinen Geist des Lebens nicht, weil wir Gesetzeshüter sind, sondern weil wir seine Söhne sind. Als Gesetzeshüter haben wir kein Recht, Gottes Geist des Lebens zu genießen. Als Söhne Gottes haben wir die Stellung und das volle Recht, an dem Geist Gottes teilzuhaben, der die überreiche Versorgung des Lebens hat. Damit wird Sohnschaft etwas zutiefst Erfahrbares. Der Geist wohnt in unserem Geist und berührt unsere Regungen, unsere Ängste, unsere Hoffnung. Wo früher Furcht herrschte, die Angst, zu versagen, nicht zu genügen, verurteilt zu werden, entsteht eine neue, vertrauensvolle Anrede, Abba, Vater. Paulus sagt in einem anderen Zusammenhang, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, der euch wieder in Furcht bringt, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir schreien, Abba, Vater. Dieses Schreien ist kein heroischer Akt, sondern die spontane Antwort eines Herzens, das vom Geist durchdrungen ist. Der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, er verwebt Gottes Zuspruch mit unserem inneren Erleben. Aus dieser inneren Wirklichkeit wächst Reife. Wenn der Geist des Sohnes unsere Herzen durchdringt, entsteht ein neues Empfinden für das, was dem Vater entspricht. Sohnschaft zeigt sich dann nicht zuerst in außergewöhnlichen Leistungen, sondern in einer stillen Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, einer Bereitschaft, sich von ihm korrigieren und führen zu lassen. So wächst ein Mensch im Leben bis zur Reife heran, nicht durch Druck, sondern durch die überreiche Versorgung des Geistes. Das Erbe, von dem die Schrift spricht, beginnt bereits jetzt, Frieden mitten in Unruhe, Freiheit, wo frühe Bindungen waren, und ein zunehmendes Bewusstsein, zu Hause zu sein, nicht weil äußere Umstände ideal sind, sondern weil der Vater gegenwärtig ist. Wer diesen Geist des Sohnes in seinem Herzen wahrnimmt, darf in seinen inneren Regungen die Handschrift Gottes erkennen. Selbst unscheinbare Sehnsucht nach Gott, ein leiser Widerwille gegen das, was von ihm trennt, oder ein spontanes Vertrauen in einer schwierigen Lage, all das sind Spuren des Geistes, der Abba, Vater ruft. Diese Einsicht ermutigt, das eigene Leben nicht von den wechselnden Gefühlen oder dem eigenen Versagen her zu deuten, sondern von der Treue dessen, der seinen Geist bereits gesandt hat. Im Bewusstsein, dass der Geist des Sohnes in uns wohnt, wird der Alltag zum Raum, in dem die Beziehung zum Vater vertieft und das Erbe in Christus Schritt um Schritt erfahrbar wird. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Gewissheit, dass der Geist des Sohnes in unseren Herzen wohnt und Abba, Vater, ruft, verändert die Weise, wie wir uns selbst und Gott sehen. Statt das eigene Gottverhältnis ständig an äußeren Leistungen oder wechselnden Gefühlen zu messen, wächst Vertrauen in das stille Wirken des Geistes, der uns in die Nähe des Vaters zieht. So kann sich eine gelöste, zugleich ernsthafte Freiheit entfalten, in der wir uns als geliebte Söhne verstehen, deren Reife nicht auf eigener Anstrengung beruht, sondern auf der beständigen, zärtlichen Gegenwart Gottes in ihrem Inneren. In der Freiheit der Söhne leben, weg von Gesetzlichkeit, hinein in Christus. Wo der Geist der Sohnschaft Raum gewinnt, dort verändert sich der Charakter des ganzen Christenlebens. Paulus bringt es auf den Punkt, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Die Alternative heißt nicht Gesetz oder Gesetzlosigkeit, sondern Sklaverei oder Sohnschaft. Sklaverei meint ein Leben, das von außen gesteuert wird, vom Druck religiöser Erwartungen, von der Angst vor Strafe, von der ständigen Frage, ob man genug getan hat. Sohnschaft dagegen ist eine Freiheit, die von innen her gestaltet wird, durch den Geist, der leitet, erinnert, korrigiert und stärkt. Deshalb ruft Paulus an anderer Stelle, zur Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen. Die galatischen Gläubigen waren töricht, weil sie zum Gesetz zurückkehrten. Paulus schien ihnen zu sagen, ihr seid alle in Christus und in den einen Leib hineingetauft worden. Jetzt solltet ihr Christus als eure Kleidung, als euren Ausdruck, anziehen und ihn leben. Geht nicht zum Gesetz zurück, um zu versuchen, seine Forderungen zu erfüllen. Bleibt bei Christus und lebt Christus aus. Denkt daran, dass ihr Glieder des einen Leibes, des einen neuen Menschen, seid. Bleibt bei allen, die in Christus sind, und praktiziert das Gemeindeleben, damit Gottes Vorsatz erfüllt werden kann. Wenn ihr zum Gesetz zurückkehrt, werdet ihr wieder in Sklaverei geraten. Das Verlangen von Gottes Herz kann nicht durch eure Bemühungen, das Gesetz einzuhalten, zufriedengestellt werden. Es kann nur zufriedengestellt werden, wenn ihr bei Christus bleibt und ihn auslebt. Diese Freiheit hat ein klares Gesicht, Christus selbst, denn so viele von euch in Christus hineingetauft worden sind, haben Christus angezogen. Angesichts der Versuchung, durch eigene Anstrengung gerecht zu werden, lenkt Paulus den Blick weg vom Gesetz hin auf die Person. Wer Christus angezogen hat, trägt ihn als neue Identität, als Schutz und als Ausdruck. Ein anderes Wort fasst es ähnlich, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Begierden. Praktisch bedeutet das, nicht das ständige Kreisen um Verbote und Gebote bestimmt den Tageslauf, sondern die stille Frage, wie Christus in einer Situation Gestalt gewinnen kann, in Geduld, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Klarheit. Die Freiheit der Söhne zeigt sich auch im Miteinander. Paulus betont, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wer aus der Sohnschaft lebt, muss seine Identität nicht aus Abgrenzung oder Überlegenheit beziehen. Ein neues Bewusstsein wächst, wir gehören zu einem Leib, einem neuen Menschen, in dem der eine Christus alle Unterschiede überragt. So wird auch das Gemeindeleben verwandelt, weg von einem Feld, auf dem jeder versucht, geistlich besser dazustehen, hin zu einem Raum, in dem die Gnade Gottes gemeinsam ergriffen und geteilt wird. Der Geist, der die Söhne leitet, führt hinein in ein Leben, in dem der andere nicht Konkurrent, sondern Miterbe ist. In dieser Perspektive wird deutlich, wie verlockend und zugleich zerstörerisch der Rückzug in Gesetzlichkeit ist. Wer zum Gesetz zurückkehrt, gerät wieder unter ein Joch der Sklaverei und verliert den Geschmack des Erbes in Christus. Das Evangelium ruft nicht in eine beliebige Unverbindlichkeit, sondern in eine höhere Bindung, an den Sohn, dessen Geist in uns wohnt. Dort, wo diese Bindung angenommen wird, wächst eine stille Sicherheit, die auch in Schwachheit trägt. Die Freiheit der Söhne ist nicht laut, aber tragfähig, sie nährt den Mut, in der Kraft des Geistes Schritte zu tun, die aus sich selbst niemand wagen würde. So wird das Erbe nicht auf einen fernen Himmel verschoben, sondern beginnt jetzt, in einem Lebensstil, der in Christus verwurzelt und vom Geist der Sohnschaft durchdrungen ist. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder in einem Joch der Sklaverei halten. Die Berufung, als Sohn und Erbe Gottes zu leben, löst das Christenleben aus der Enge gesetzlicher Selbstkontrolle und führt in eine Freiheit, die an Christus selbst gebunden ist. Wer sich in dieser Freiheit bewegt, wird nicht leichtfertig, sondern innerlich geordnet, von der Liebe des Vaters, vom Geist des Sohnes und von der Gemeinschaft der Miterben. So entsteht ein Alltag, in dem nicht mehr Sklavenmentalität, sondern das Bewusstsein der Sohnschaft den Ton angibt und in dem die Freude darüber wächst, dass Gottes Erbe nicht verdient, sondern dankbar empfangen wird. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht in der Fremdheit und Furcht eines Sklavenverhältnisses lässt, sondern uns durch deinen Sohn in deine eigene Familie hineingenommen hast. Danke für den Geist des Sohnes, der in unseren Herzen wohnt und uns lehrt, dich voller Vertrauen aber, Vater zu nennen. Dort, wo unser Herz noch an Gesetzlichkeit, Leistung und innerer Knechtschaft hängt, berühre uns neu mit der Freiheit deiner Gnade und der Gewissheit deiner Liebe. Lass die Wirklichkeit deiner Sohnestellung in uns wachsen, damit wir in Christus reif werden, dein Herz erfreuen und dein Erbe schon heute in unserem Leben widerspiegeln. Stärke in uns den inneren Ruf des Geistes, damit wir in allen Umständen wissen, wir sind deine geliebten Kinder. Amen.